Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Julius Stucke. Zu Gast ist
Bascha Mika, Journalistin, Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau. Hallo, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Wir sortieren in dieser Stunde ein paar Themen des Tages, auch dieser Woche im Rückblick. Und hier am Anfang vielleicht ein ganz kleiner Satz, ein Satz aus der Verteidigungsschrift, die der Journalist Deniz Yücel gestern an einem Berliner Gericht eingereicht hat, in der er auch Folter im Gefängnis dokumentieren und anklagen will. Und da heißt es Richtung Türkei: Ich weiß, das, was ich hier zu sagen habe, hat für Ihr Gericht keinerlei Bedeutung. Frau Mika, wie viel Bedeutung sollten wir denn dem hierzulande geben?
Also sehr große Bedeutung, denn das, was Deniz Yücel sagt, ist ja, wirft ein sehr deutliches Schlaglicht auf die Situation in der Türkei. Wir haben hier eine riesige türkische Community. Wir haben sehr enge Beziehungen, auch Handelsbeziehungen zur Türkei. Und es ist dringend notwendig, dass wir etwas tun, um das, was man tun kann, die demokratischen Verhältnisse in der Türkei wieder ein Stück mehr herzustellen, dass wir das gefälligst tun.
Heute mit der Journalistin Bascha Mika und mit dem Fall des Journalisten Deniz Yücel, der anklagen will in seiner Verteidigung. Die Verteidigungsschrift, die er jetzt eingereicht hat, fasste Stefan Oschwart kurz zusammen.
6 Vollzugsbeamte im Hochsicherheitsgefängnis Silivri bei Istanbul hätten ihn 2017 3 Tage lang geschlagen, getreten, erniedrigt und bedroht, so Yücel. Die Rede ist von 9 Monaten Isolationshaft, nicht weitergeleiteten Briefen, kaum Ausgang. Yücel macht den türkischen Präsidenten Erdogan selbst für seine Haftbedingungen verantwortlich. Das Dokument schildert die Hetzkampagne gegen ihn, das Vorspiel seiner Verhaftung und die Umstände seiner Entlassung. Einen Deal habe es dabei nicht gegeben. Betont er, die Türkei sei aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen gewesen, Spannungen abzubauen.
Frau Mika, ich würde da gerne mal einen persönlichen Gedanken kurz loswerden, der vielleicht schwer zu formulieren ist. Ich versuche es trotzdem, wenn man verfolgt hat in den Medien, wie dieser Fall sich entwickelt hat, wie Deniz Yücel ins Gefängnis kam in der Türkei, da dann blieb. Man sich fragte, wann das endet. Man natürlich diese Informationsfetzen auch von ihm zum Teil hatte, wie das da sein könnte. Ja? Und natürlich ist jedem klar gewesen, das ist jetzt nicht Wohlfühlprogramm, wenn man da im Gefängnis ist. Und die Unsicherheit ist was ganz Schlimmes. Aber trotzdem, so ging es mir jedenfalls, hat man im Kopf irgendwie so einigermaßen klinische, saubere Bilder. Isolation, Zelle, das ist zwar psychische Folter vielleicht auch schon, aber im Kopf doch irgendwie ein klinisches Bild. Und dann liest man jetzt, wie Aufseher ihm drohen, ihn runtermachen, versuchen ihn zu erniedrigen, ihn schlagen, all solche Sachen. Sie kennen Deniz Yücel persönlich aus der Taz-Vergangenheit. Kannten Sie diese Details schon, bevor er die jetzt aufgeschrieben hat?
Nein, es hat mich aber ehrlich gesagt nicht gewundert. Also Deniz hat ja in den Äußerungen, die über seinen Anwalt in die Öffentlichkeit kamen während seiner Haft, immer wieder gesagt, mir geht es gut, macht euch keine Sorgen, ich halte durch, so. Und hat gleichzeitig, was ich ganz wichtig fand, auch immer auf seine Mitgefangenen aufmerksam gemacht, auf die ganzen politischen Gefangenen und vor allen Dingen auch auf die weit über 100 inhaftierten Journalisten in der Türkei. Als es jetzt rauskam in dem, was er gesagt hat, dass er gefoltert worden ist, hat es mich deswegen nicht gewundert, weil dieses Regime ist repressiv. Und wir wussten auch schon vorher, dass andere Menschen in Haft gefoltert worden sind auf ganz unterschiedliche Art und Weise, hauptsächlich im Polizeigewahrsam. Also immer wenn sie aufgegriffen wurden, dann wurden sie in den Polizeiwachen gequält. Sogar Demonstranten ist das passiert. Ihnen wurde nichts zu essen gegeben, nichts zu trinken gegeben. Sie wurden beschimpft, eben auch getreten, geschlagen. So. Erdogan hat, als er 2003 an die Macht kam, gesagt, die systematische Folter in der Türkei hat ein Ende. Denn früher wurde in der Türkei ganz systematisch gefoltert. Das war ein Mittel der Politik, vor allen Dingen gegenüber den Kurden. Und er hat sich, denke ich, vielleicht eine Zeit sogar daran gehalten. Aber je stärker der Druck ist auf ihn, auf sein repressives Regime, auch von außen, desto mehr muss er seine Gegner und Gegnerinnen natürlich mundtot machen und das dann entweder explizit oder implizit sozusagen die Losung ausgegeben wird, schüchtert unsere Gegner so ein, dass sie einfach sich nicht mehr trauen, das Maul aufzumachen.
Aber mit all dem, was Sie beschreiben, heißt das ja im Prinzip auch, man war sich hierzulande auch weit vor diesem Fall im Prinzip schon der Problematik bewusst. Und wenn dann jetzt so politische ja, Empörung, aber so welche, die man irgendwie im Ohr schon kennt, kommt, wie das müsse aufgeklärt werden, die Türkei müsse sich an ihre Standards halten etc., dann ist das Wohlfeil?
Heuchelei ist das. Ich meine, selbstverständlich weiß vor allen Dingen die Politik, vielleicht nicht unbedingt die breite Öffentlichkeit, wie es in der Türkei zugeht. Wie kommt es denn, dass an die 100, ich glaube, das sind 156 zurzeit oder 146 Journalisten und Journalistinnen in Haft sind? Wie kommt es denn, dass Schriftsteller eingeknastet werden, dass jeder, der zum Beispiel in die Türkei in Urlaub fährt, Angst haben muss, dass wenn er irgendetwas Regimekritisches sagt, er abgegriffen wird? Mhm. Angeblich ist das ja jetzt einem deutschen Urlauber am Flughafen in Istanbul passiert. Also, wir wissen das alles und wir hätten natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten, politisch Druck und wirtschaftlich Druck auf die Türkei auszuüben. Wir tun es nicht.
Haben wir die wirklich? Was sind die konkreten Möglichkeiten, wo Sie sagen, das zum Beispiel wäre eine ganz einfache, mögliche, direkte Reaktion?
Also, als Erdogan an die Macht kam, hat er tatsächlich einer ganzen Reihe Menschen und auch Regionen in der Türkei mehr Wohlstand verschafft als vorher. Aber diese Zeiten sind vorbei und er hat auch sozusagen Blankoschecks aufgestellt, die durch die wirtschaftliche Lage nicht gedeckt waren. Und Regimekritiker, auch diejenigen, die sich hier in die Bundesrepublik geflüchtet haben, um vor Erdogan und seinen Repressalien sicher zu sein, die sagen immer wieder, also Asli Erdogan zum Beispiel, wir müssen wirtschaftlich Druck ausüben. Man muss es über die Handelsbeziehungen machen. Man muss es über die Kredite machen, die deutsche Unternehmen bekommen, wenn sie in der Türkei investieren wollen. Und da haben wir natürlich unendlich viel mehr Möglichkeiten, als sie tatsächlich genutzt werden.
Ist das aber etwas, worüber Erdogan eventuell im Moment sowieso stolpert, über diese wirtschaftliche Problematik? Jetzt gab es die Kommunalwahlen, die er, das kam in dieser Woche, auch wiederholen lassen will für Istanbul, wo auch schon manche sagen, naja, im Prinzip hat er sich damit eigentlich Schwäche eingestanden und das sei fast sowas wie der Anfang vom Ende?
Schön wär's. Aber wenn man sich die Geschichte von unterdrückerischen Systemen anguckt, dann weiß man, dass sie erstens nie freiwillig abtreten, dass es wirklich einen ganz großen Widerstand braucht aus der Bevölkerung, manchmal auch von außen, bis irgendetwas passiert. Und dass leider solche Regime auch immer mehr die Gewaltspirale anziehen und Freiheitsentzug und demokratische Rechte einschränken.
Mit Bascha Mika und jetzt mit der Frage unserer Nationalhymne. Brauchen wir eine neue? Eine Frage, die verdanken wir Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow.
Die Nationalhymne ist das, was uns alle verbindet. Und ich möchte, dass alle Menschen in diesem Land das Gefühl haben, dass es ihre Nationalhymne ist. Und da gibt es einen Bruch zwischen Ost und West.
Tja, und deshalb meint er, wir bräuchten eine neue. Ich habe heute früh mal eine Weile nachgedacht und festgestellt, ich habe unsere Nationalhymne bewusst noch nie gesungen. Und wenn wir eine andere hätten, ich glaube, ich würde diese Praxis weiterverfolgen. Frau Mika, was stimmt da nicht bei mir?
Ich glaube, bei Ihnen stimmt so einiges in dieser Richtung nicht, wie bei vielen anderen Leuten, die hier in diesem Land leben. Auch mir geht es ganz ähnlich, dass ich einfach Probleme damit habe, weil ich alle nationalen Symbole schwierig finde. Also mir ist die Europaflagge immer noch 10-mal lieber als das Deutschlandfähnchen, selbst wenn man es nur nach einem Fußballspiel schwenkt, was okay ist.
Also eine andere Hymne, anderer Text, neue Idee, ja, würde auch nichts daran ändern.
Da bin ich mir allerdings nicht sicher, denn unsere Hymne stammt ja aus einem alten Geist und wurde vor allen Dingen von den Nazis auf eine Art und Weise missbraucht, dass ich es überhaupt nicht nachvollziehen kann. Das war ja auch das Betreiben von dem alten Kanzler Adenauer, dass es so weit gekommen ist, dass man überhaupt diesen Text und diese Musik, gegen die erstmal, wenn man sie in ihrer Zeit, wo sie entstanden sind, betrachtet, die Musik ist sowieso unschuldig, aber auch der Text hatte ja einen völlig anderen Zusammenhang, einen völlig anderen Kontext damals, als er 1841 geschrieben worden ist. Aber weil er eben auf so übelste Art und Weise von den Nazis missbraucht worden ist, hätte man sich nach dem Krieg davon verabschieden sollen und etwas ganz Neues suchen müssen. Dann gab es nach der Wende bei der Wiedervereinigung zum zweiten Mal die Chance. Und auch da wäre es schon aus Respekt gegenüber den Menschen aus den Ostländern eigentlich richtig gewesen, beide Hymnen sein zu lassen und nach was ganz Neuem zu suchen. Mhm. Warum nicht Freude schöner Götterfunken ist so toll und tut auch niemandem weh.
Ja. Und würden Sie dann mit mehr Freude vielleicht mitsingen?
Also bei Freude schöner Götterfunken, das ist schon noch eine andere Nummer. Das kann man vielleicht auch unbeschwerter schmettern. Aber diese Chance damals, Anfang der 90er Jahre, verpasst zu haben, halte ich für ein großes Versäumnis. Mhm. Und Bodo Ramelow wird ja jetzt vorgeworfen, er mache sich zum Pressesprecher aller Menschen in Ostdeutschland und das sei er mitnichten. Ich weiß nicht, ob er das meint. Ich finde, er hat recht mit diesem Anstoß. Ich fürchte, dass es leider ohne Konsequenzen bleiben wird. Aber ihn deswegen zu beschimpfen und auch wenn 2/3 der Deutschen sagen, sie hätten nichts gegen diese Hymne und auch im Osten die meisten dafür sind. Ehrlich gesagt, ich meine, fragen wir doch mal die AfD-Anhänger. Die finden im Westen und im Osten diese Hymne toll. Und wahrscheinlich singen sie alle gerne die erste Strophe oder würden es gerne tun, so wie Björn Höcke es angeblich getan hat.
Dann wär's auf jeden Fall ein Wunsch, sich was Neues auszudenken oder eine Möglichkeit. Die hat man verpasst, das haben Sie schon gesagt. Haben auch gesagt, Sie halten nichts davon, jetzt Bodo Ramelow zu diskreditieren als Pressesprecher des Ostens quasi. Trotzdem steckt ja dieses immer noch, auch 30 Jahre irgendwie nach Mauerfall, steckt immer noch dieses Ost-West so da drin, dieser Blick. Sie arbeiten für die Frankfurter Rundschau, also aus Berliner Sicht auch irgendwo tief im Westen, diese Zeitung.
Sie ist mittendrin.
Ja, aus unserer Sicht ganz weit im Westen. Kennen Sie diese Vermittlungsproblematik auch manchmal dem Westen, den Osten zu erklären? Warum ist das noch so kompliziert oder warum ist es sofort so ein Ost-West-Thema schon wieder?
Vielleicht nur noch einen Satz davor. Seitdem ich in Frankfurt lebe und arbeite, ich lebe ja auch in Berlin, beziehungsweise inzwischen in Potsdam, kann ich nur sagen, Berlin ist ganz weit ab vom Schuss. Und Frankfurt liegt mittendrin. Aber nach diesem kleinen Exkurs, ja, ich finde es ausgesprochen schade und bedauerlich, dass uns eigentlich die Wiedervereinigung nicht geglückt ist. Das muss man einfach so konstatieren. Es gibt zu viele Menschen in den Ostländern, die inzwischen jede Menge Ressentiments entwickelt haben gegen alles, was ihnen der Westen gebracht hat. Und das ist das Schlimmste daran, vor allen Dingen auch gegen die Demokratie und gegen demokratische Institutionen. Das heißt, wir haben es offenbar nicht geschafft, und zwar gemeinsam nicht geschafft, das, was die Werte des westlichen Systems, das wir in der Bundesrepublik vor der Wende hatten, nämlich alle Freiheitsrechte von Pressefreiheit, Meinungsfreiheit bis zu vielen anderen demokratischen Rechten, die so zu vermitteln und so den Menschen auch als Wert deutlich zu machen, dass sie das inzwischen nicht mehr wollen. Nun kann man sagen, na, ist klar, die sind autoritär strukturiert, das sind sozusagen die Überbleibsel des alten Systems, aber damit machen wir es uns zu einfach und inzwischen bedroht es uns alle, denn wir haben im Herbst 3 Landtagswahlen in den Ostländern. Und
auch in Thüringen, deshalb könnte man Bodo Ramelow natürlich auch vorwerfen, er hätte hier ein kleines Aufmerksamkeitsmanöver versucht.
Ja, aber dazu ist er Politiker. Ich meine, soll er da keine Aufmerksamkeit haben wollen? Wo kommt denn das jetzt her?
Er braucht sie vermutlich.
Aber ich meine, wenn wir dort die Wahlen haben und es wäre ja schon bei den letzten Landtagswahlen in Sachsen so gewesen, hätten da nur Männer wählen dürfen, dann wäre die AfD stärkste Partei geworden, weil an solchen Stellen sind Frauen offenbar doch ein bisschen klüger als die Kerle. Also, was erwartet uns da? Was für einen Rechtsruck dürfen wir da erwarten? Oder vielleicht sogar schon bei der Europawahl? Da muss man sich doch Gedanken über Demokratie machen. Wie vermittle ich die? Wie bringe ich es dazu, dass sie wirklich als ein Wert anerkannt werden? Und dazu gehört natürlich auch die Identifikation, wenn man denn schon so ein Nationalsymbol hat wie eine Hymne, dass man sie eben auch versucht, möglichst für alle irgendwie erfahrbar zu machen.
Ein sorgenvoller Blick mindestens ging diese Woche Richtung Iran, genauer auf das Verhältnis Iran, USA. Die USA verlegte einen Flugzeugträger in die Region, sprach von angeblicher Bedrohung amerikanischer Truppen im Irak durch den Iran. Dann folgte der Jahrestag des amerikanischen Ausstiegs aus dem Atomabkommen und die Antwort des Irans, ganz verkürzt gesagt, wenn sich da nichts bessert, dann könnten wir auch überlegen, auszusteigen. Und jetzt heißt es aktuell, die USA verlegen noch mehr Kriegsgerät in diese Region. Die Journalistin Basha Mika ist hier heute im Deutschlandfunk Kultur. Frau Mika, wie groß ist Ihre Sorge angesichts dieser Entwicklung?
Ich glaube, wir müssen uns da Sorgen machen. Denn die Töne, die aus dem Pentagon und aus dem Trump-Umfeld kommen, sind alles andere als erfreulich. Also Trumps Sicherheitsberater Bolton ist ein absoluter Scharfmacher. Der redet davon, dass man einen Regimewechsel im Iran herbeiführen müsse. Und wenn man sich anguckt, was passiert ist, also die Rhetorik hat sich verschärft, die Sanktionen haben sich verschärft und jetzt wird mit militärischen Mitteln eskaliert. Das heißt, möglicherweise steuern wir da auf einen neuen Krieg zu mit an Haaren herbeigezogenen Argumenten. Also ich glaube, es muss uns alle an den Irakkrieg erinnern, 2003, wo Bush, der damalige Präsident, mit Lügen in diesen Krieg gezogen sind, was die Verhältnisse im Irak angeht. Und wir wissen, was das bedeutet hat. Also Mord, Terror, Totschlag, Tausende und Tausende Menschen der Zivilbevölkerung, die zum Opfer geworden sind, Hunderttausende Flüchtlinge. Das könnte uns wieder bevorstehen.
Eine kaputte Region. Aber wenn wir das alles wissen, stehen wir trotzdem davor und müssen feststellen, wir können, wenn man jetzt wir mal sagt, Europa zum Beispiel, wir können da aber nichts tun, weil dieses Abkommen zum Beispiel ohne die USA dann doch nichts wirklich wert ist, weil wir nicht in der Lage sind, da wirtschaftlich gegenzustehen, weil wir nicht in der Lage sind, wirklichen Druck aufzubauen?
Das ist völlig richtig. Wir sind ziemlich gefesselt, was unsere Gegenhaltungsstrategien angeht. Also was die Sanktionen angeht, die hat ja Trump von sich aus also unilateral aufgekündigt, nicht die Sanktionen aufgekündigt, sondern das Atomabkommen aufgekündigt und die Sanktionen wieder neu aufgelegt. Und da haben die Europäer gesagt, na ja, wir versuchen mit den anderen Partnern, die für die Einhaltung dieses Abkommens stehen sollen, das in irgendeiner Weise zu umgehen. Zum Beispiel, dass man Unternehmen unterstützt, die Angst haben, mit Iran weiter Geschäfte zu machen, weil sie eben auch Geschäfte in den USA machen wollen und USA der größere Partner ist. Und die USA ganz klar gesagt haben, wer mit Iran Geschäfte macht, der ist bei uns unten durch und der wird mit uns keinen Dollar mehr verdienen. Aber das, was die Europäer da versucht haben, als Strategie aufzulegen, das ist gescheitert. Und das sieht man an der Ankündigung von Rouhani, dass er jetzt noch 2 Monate Zeit gibt, damit dieses Abkommen von westlicher Seite, aber auch eben von China und Russland, die sind ja da mit im Boot, eingehalten wird. Und das sagen die Europäer, böser Iran, ihr dürft es aber nicht tun, kann aber nichts wirklich anbieten.
Stichwort China haben Sie gerade genannt. Da haben wir ja noch so ein anderes Feld, in dem Donald Trump gerade den Druck erhöht, in dem er auch eskaliert, weil er im Handelsstreit jetzt sagt, ich komme nicht voran, ich komme im Verhandeln nicht voran. Deshalb gibt es mehr Zölle. Und auch da ist im Prinzip ja eine ähnliche Situation, dass wir quasi aus Europa einigermaßen Zuschauer sind. Machen wir es uns aber dann trotzdem bei beiden Themen dadurch schon fast wieder ein bisschen zu leicht, weil wir eben einfach so Kaninchen auf die Schlange starren und sagen, wir können eh nichts tun?
Also ich würde mich freuen, wenn wir da mehr tun könnten. Aber die Europäer verhalten sich ja im Moment eher absolut defensiv, weil sie ja selbst Angst haben vor Zöllen. Also Deutschland ganz konkret vor Trumps Drohung. Er würde dann halt eben auch deutsche Autobauer wahnsinnig besteuern. Die USA haben einfach jede Menge Trümpfe in der Hand und die Europäer sind zu zögerlich und sie sind vor allen Dingen sich an vielen Punkten auch nicht einig. Denn das wäre, glaube ich, die einzige Methode, wenn Europa an vielen anderen Stellen wirklich mit einer Stimme sprechen würde. Das wäre die einzige Chance, von dieser Seite Druck aufzubauen. Und das gibt es, wie wir wissen, nur an sehr wenigen Stellen in Europa.
Heute mit der Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, Bascha Mika, und mit einem Wort, das man hier in Berlin lieber ganz leise sagt, Flughafen. Aber das war nicht immer so und es geht hier deshalb nicht um den BER, sondern das, was man mit dem nicht mehr aktiven Flughafen Tempelhof verbindet, nämlich die Luftbrücke, die Versorgung des blockierten Westberlins durch die Alliierten, angeregt vor allem oder durchgesetzt vor allem durch die Amerikaner auf dem Luftweg, bis dann, und das ist am Wochenende 70 Jahre her, die Sowjetarmee die Berlin-Blockade wieder aufhob. Wir hören eine Zeitzeugin, Anita Stapel, wie sie sich daran erinnert.
Und vor allem die Tatsache, dass es da Menschen gab und die vorher unsere Feinde waren, die uns ja besiegt hatten, und dass die plötzlich so humanitär handeln und den ehemaligen Feinden auch solche Pakete zukommen lassen. Das fand ich unglaublich. Dieses Gefühl den Amerikanern gegenüber, das ist mir unfassbar, dass das heute auf diese Weise so in die Brüche ging.
Genau darüber wollen wir auch sprechen, Bascha Mika, über das in die Brüche gehen. Aber nochmal das davor, dieses Verblüffen darüber, dass das möglich ist, dass aus Menschen, die gerade noch gegeneinander gekämpft haben, eben doch Menschen werden können, die sich helfen. Ist das nach wie vor eine Sache, über die man ja sich wundern kann?
Eigentlich nicht, denn zum einen ist es eine großartige humanitäre Geste gewesen, die man ja aber auch schon unmittelbar, nachdem Nazi-Deutschland besiegt hat, von alliierten Truppen erlebt hat. Zum anderen darf man nicht vergessen, die Berlin-Blockade und das Ziel, was die Sowjetunion damals damit verfolgte, war ja die erste Schlacht im Kalten Krieg. Das heißt, wenn die Westalliierten Berlin nicht verlieren wollten und Gefahr laufen wollten, auch Deutschland nicht zu verlieren und im Einflussbereich der Sowjetunion schließlich landen zu sehen, dann mussten sie natürlich gegenhalten. Und das haben sie mit der Unterstützung der Bevölkerung getan. Also es war nicht nur reine Menschenfreundlichkeit.
Nicht nur reine Menschenfreundlichkeit, aber eben eine, die so eine, so eine Freundschaft und Beziehung begründet hat, wenn man so will, ein Stück, wie das hier gerade diese Zeitzeugin sagte, und sie sich dann darüber wundert, wie man das quasi so runterwirtschaften konnte. Gibt es für Sie so einen Moment, wo das angefangen hat, oder ist das eigentlich immer ein subjektives Empfinden, das sich bei dem einen eben früher, bei dem anderen später oder bei manchen auch gar nicht einstellt, dieses Gefühl, da ist ein Problem in den transatlantischen Beziehungen?
Also es gab ja immer Aufs und Abs.
Aufs und Abs.
Auf und Abs.
Aufi und Abi.
Ja, genau. Irgendwie so etwas in den transatlantischen Beziehungen. Wir erinnern uns nur, dass die Studentenrevolte 68 gegen den Vietnamkrieg auf die Straße gegangen ist. Völlig zu Recht, weil die USA da wirklich einen unmenschlichen Krieg geführt haben. Es gab auf der anderen Seite eben immer ganz starke Kräfte in der Bundesrepublik, die die transatlantischen Beziehungen hochgehalten haben. Und wir sind natürlich mit den USA auf unendlich vielfältige Weise verbündet und verbandelt. Im Moment ist es tatsächlich so, seit Donald Trump an der Macht ist, dass sich das deutsch-amerikanische Verhältnis abgekühlt hat, auch was die Bevölkerung angeht. Also es gibt eine ganz neue Umfrage, da sagt die Mehrheit der Leute hierzulande tatsächlich, dass sie für eine stärkere Distanz zu den USA sind und dass sie das Verhältnis negativ oder sogar sehr negativ sehen. Das war, während Obama noch Präsident war, ganz anders. Wir erinnern uns an die Jubelfeiern, mit denen Obama gerade hier in Berlin empfangen worden ist. Aber das hat sich halt seit Trump total verändert. Man darf nicht vergessen, er fährt ständig Attacken, auch gegen Deutschland, also gegen Europa insgesamt, aber auch gegen Deutschland. Also wenn es um die Verteidigungsausgaben geht, wenn es um die Autoexporte geht, wenn es um das russische Gas geht. Dann, was den Deutschen natürlich auch nicht gefallen kann, völlig zu Recht, seine Umweltpolitik und so weiter und so weiter.
Aber fragen wir dann doch, was könnten wir quasi tun, um daran etwas, und dieses Interesse setze ich jetzt einfach mal voraus, um daran etwas zu ändern, um es zu bessern. Wir hatten in diesem Jahr zum Beispiel im Fall deutsch-französische Beziehungen so einen Auftakt mit so einem Aachener Vertrag, das neu zu organisieren, das zu verbessern, das zu intensivieren. Jetzt könnte man ja fragen, sollten wir nicht dann einfach auch sowas transatlantisch nochmal anregen und versuchen? Oder würden Sie sagen, nee, da müssen wir warten auf eine Post-Trump-Zeit?
Naja, das, was Sie eben angesprochen haben zwischen Deutschland und Frankreich, das ist von ganz oben gekommen. Hm. Das ist von ganz oben eingefädelt worden. Abgesehen davon, dass eben auch die Normalisierung des Verhältnisses zwischen Deutschland und Frankreich, nachdem sie über so lange Zeit Feinde waren, eine jahrzehntelange Geschichte ist, wo wirklich systematisch etwas aufgebaut worden ist. Das ist mit den USA zwar auch so, jahrzehntelang und systematisch aufgebaut, aber was wollen Sie machen, wenn Sie da... Man kann ihn ja noch nicht mal als Elefanten bezeichnen, sondern er ist eigentlich, was weiß ich, ein Dinosaurier, der in den Multilateralismus und in die Übereinkünfte zwischen unterschiedlichen Ländern, Staaten, Völkern reintrampelt und alles kaputt schlägt. Und ich halte es nicht für möglich, dass man mit diesem Menschen zu irgendwelchen vernünftigen Abkommen kommt.
Die Journalistin Basha Mika mir gegenüber und eine ganz generelle Frage mal an Sie. Heiligt der Zweck die Mittel?
Nein, natürlich nicht.
Gut, das frage ich natürlich aus konkretem Grund und zwar aus folgendem. Ein sehr nachvollziehbarer Zweck, würde ich sagen, nämlich Kampf für mehr Klimaschutz, der führt ja zu folgendem Mittel, was ein 19 Jahre junger Däne gerade zieht. Er ist in den Hungerstreik getreten und hat der deutschen Presseagentur gesagt, er wolle, dass die Politiker in Dänemark aufwachen und endlich was für das Klima tun. Wie ist es in diesem Fall? Heiligt da dieser Zweck dieses Mittel?
Naja, Sie haben jetzt, was Zweck und Mittel angeht, zwei Sachen in einen Topf geworfen, die nicht zusammengehören. Denn es ist ja ein Unterschied, ob ich sage, ich setze jetzt alle möglichen Mittel ein, die andere Menschen betreffen und versuche dadurch meine Zwecke zu erreichen. Also die klassische Politik. Ich nehme andere Menschen sozusagen in Geiselhaft und nur weil ich bestimmte Ziele ausrufe. Hier ist es ja etwas ganz anderes. Hier tut ein junger Mensch ja in allererster Linie sich selbst etwas an. Natürlich auch seinem privaten Umfeld, seinem persönlichen Umfeld, um damit ein Zeichen zu setzen. Und das bedrückt, also mich bedrückt das, wenn ich das höre. Und ich hoffe, andere Menschen auch, weil sich daran ja zeigt, da ist jemand, der so entschlossen ist, dass er sein Leben aufs Spiel setzt. Denn jeder, der in den Hungerstreik tritt, tut das ja.
Aber könnte man nicht auch sagen, dass er damit jetzt wirklich mit diesem extremen Mittel, diesem vielleicht wichtigen Kampf, eine Art Bärendienst erweist? Wenn wir schon darüber diskutieren, ob man zur Schule gehen muss oder auch mal streiken darf irgendwie und dann kommt so etwas und...
Ich würde mir wünschen, dass so ein junger Mensch nicht das Gefühl hat, ich muss sozusagen alles einsetzen mitsamt meines Lebens und meiner Gesundheit, damit die Politiker endlich aufwachen. Denn das ist ja offenbar sein erklärtes Ziel. Ich weiß nicht, ob er damit der Sache einen Abbruch tut. Es gibt ja auch genügend, ich will sie jetzt nicht beschimpfen, tu es aber trotzdem, genügend Leute, die sagen, die Schüler dürfen nicht auf die Straße gehen, die sollen gefälligst in die Schule gehen. Und was kümmert sie der Klimaschutz? Ja, wenn die Politik mal so gehandelt hätte, wie es notwendig gewesen wäre, dann bräuchten Schüler nicht auf die Straße zu gehen. Und was ich an diesen Jugendlichen wirklich wahnsinnig bewundere, ist, gerade weil sie manchmal, wir denken selbst daran, wenn zwischen, also wie waren wir, als wir 15 und 17 waren, natürlich haben wir häufig die Komplexität bestimmter Sachverhalte nicht in all ihren Ausmaßen erkannt. Dafür haben wir aber sehr viel klarer gesehen, was eigentlich gut ist, was richtig ist und was sein sollte. Mhm. Und daraus kommt dann eben so eine Entschiedenheit und Entschlossenheit, die unendlich viele Schülerinnen und Schüler auf die Straße treibt und leider Gottes eben auch diesen jungen Dänen zu diesem Mittel, was ich selbst überhaupt nicht gut finde.
Und man muss vielleicht noch ergänzen, dass er auch gesagt hat, er empfiehlt niemandem anderen in einen solchen Hungerstreik zu treten. Also zumindest ist er auch so reflektiert dabei, dass er sagt, das ist ein extremes Mittel, was ich ergreife, aber keines, was ich anderen empfehlen würde. Basha Mika, Journalistin, Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, war diese Stunde zu Gast hier bei Studio 9. Danke Ihnen dafür.
Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank.